Hallo und herzlich willkommen zu Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher. In der heutigen Folge erhältst du wieder spannende Buchempfehlungen und vielleicht auch ein cooles Interview mit einem tollen Gast. Hast du es dir schon so richtig gemütlich gemacht? Dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und somit heiße auch ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roxys Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist bereit für die beiden Buchempfehlungen, die ich dir heute vorbereitet habe. Heute habe ich irgendwie so zwei ganz unterschiedliche Bücher für dich. Das heißt, ich hoffe, eines von beiden wird dir zusagen und du bist bereit für neuen Lesestoff. Um welche Bücher geht es denn hier heute? Das fragst du dich bestimmt, falls du den Podcast-Folgentitel noch nicht richtig gelesen haben sollst. Erkläre ich dir mal, was ich so für dich vorbereitet habe. Zum einen natürlich einen Thriller, und zwar Refugium von John Lindquist aus dem DTV-Verlag, und zum anderen einen Roman aus dem Piper-Verlag, und zwar Die Affäre Alaska Sanders von Joel Dicker. Und das ist tatsächlich der Folgeband, der heiß ersehnte Folgeband von dem Buch Die Wahrheit über den Fall Harry Kubert. Und darauf habe ich mich besonders gefreut, aber eins nach dem anderen. Zuerst stelle ich dir mal das Buch Refugium aus dem DTV-Verlag vor, und hier bekommst du zuallererst den Klappentext von mir. Midsommer. Der längste Tag, die dunkelste Nacht. Nicht weit von Julias Ferienhaus werden die Gäste eines Midsommerfestes grausam hingerichtet. Nur Astrid Helander, der Tochter der Familie, gelingt es, sich zu retten. Aber das junge Mädchen ist verstummt. Für Julia ist die Zeit gekommen, zu handeln. Ein explosives Ermittlerduo. Sie, Ex-Polizistin und Krimi-Autorin im Karrieretief. Er, ein Hacker mit gequälter Seele. Sie ziehen einander an. Sie stoßen einander ab. Aber sie müssen einander vertrauen. Während Kim sich auf die Spur der Täter setzt und ihnen im World Wide Web und rund um den Globus folgt, nutzt Julia ihre Kontakte zur Kriminalpolizei. Ausgerechnet ihr Ex-Mann Johnny ist mit den Ermittlungen betraut. Wer steht hinter dem Auftragskillern? Und was hat Kim Ribbing zu verbergen, der immer wieder im Alleingang arbeitet? Das war der Klappentext. Du bekommst die gebundene Ausgabe für 24 Euro. Das E-Book kostet aktuell 9,99 Euro. Das Buch hat insgesamt 528 Leseseiten und ist am 4. Juli diesen Jahres bei DTV erschienen. Und weil es so, so spannend klingt, werde ich dir jetzt tatsächlich auch noch die ersten paar Seiten vorlesen. Das heißt, du kannst es dir jetzt nochmal so richtig schön gemütlich machen und bereite dich auf ein paar spannende Seiten vor, die du jetzt zu hören bekommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich fange jetzt an mit dem Vorlesen. Los geht's! Julia Malmros und Kim Ribbing begegneten sich zum ersten Mal bei ihrer Recherche für den Millennium-Roman. Seit David Lagercrantz erklärt hatte, dass er keine weiteren Fortsetzungen aus seiner Feder geben werde, hing die enorm lukrative Romanreihe in der Luft. Es galt, jemand Neuen zu finden, um die Geschichte von Michael Blomqvist und Lisbeth Salander würdig weiterzuspinnen. Die Wahl fiel auf Julia Malmros. Ihre vier Bücher um Kriminalkommissarin Elsa Force waren in Schweden wie auch im Ausland mit Übersetzung in fast 40 Sprachen ein enormer Erfolg. Dass sie bei den Lesern so beliebt war, mochte eine ganze Reihe Gründe haben. Allen voran ihr Realismus. Julia hatte mehr als 20 Jahre bei der Polizei Karriere gemacht. Erst als Ermittlerin im Dezernat für Wirtschaftskriminalität, dann als Kriminalkommissarin im Dezernat für Gewaltverbrechen, bevor sie die Handschellen an den Nagel hängte und zu schreiben anfing. Naja, ganz so einfach war es nicht gewesen. Es gab eine Übergangsphase. Julia hatte bei der Polizei gearbeitet, bis ihr zweiter Elsa Force Roman erschien. Mit ihm kam der große Durchbruch und der Verkauf brachte ihr so viel Geld ein, dass sie sich traute zu kündigen und ganz vom Schreiben zu leben. Und nun hatte man ihr also Millennium angeboten. Sie fühlte sich geschmeichelt, sie war unschlüssig und sie hatte ein bisschen Schiss. Julia war sich der enormen Erwartung weltweit bewusst und auch der Tatsache, dass sich ihr Leben ändern würde, ganz zu schweigen von ihren Finanzen, wenn sie zusagte. Sie hatte in der Presse gelesen, was für Dagobert Duck-mäßige Summen David Lagercrantz kassiert hatte. Nur, was sollte sie mit so viel Geld? Von ihren eigenen Romanen hatte sie sich bereits eine große Eckwohnung leisten können. Dazu einen Toyota Brios, den sie nur selten fuhr. Sie hatte ihr Sommerhäuschen auf Terreneu renoviert und einen neuen Badesteg angelegt. Was brauchte es mehr? Klar, sie könnte sich einen Pool zulegen, aber lohnte es sich wirklich für den Luxus, einen morgendlichen Schwimmrunde ihren guten Ruf zu riskieren? Am Ende gab die Eitelkeit den Ausschlag. Sie würde den nächsten Millennium-Roman schreiben, nur um zu beweisen, dass sie es konnte. Sie würde es diesen Bastarden schon zeigen. Julia hatte keinen Schimmer, wer diese Bastarde waren, doch irgendwo lauerten sie garantiert. Sie war bei Lesern und Kritikern gleichermaßen beliebt, aber bestimmt gab es auch Zweifler. Julia Malmros? Millennium? Pah! Allerdings gab es etwas, das ihr Sorgen machte. Lisbeth Salander. Julia hatte sämtliche Millennium-Bände gelesen und wusste, dass Hacking und Internetspionage einen wesentlichen Teil der Handlung ausmachten. Lisbeth Persönlichkeit zu gestalten, traute sie sich durchaus zu, aber Programmieren und Hacking? Julias Computerkenntnisse hatten für die Ermittlung von Wirtschaftsverbrechen ausgereicht. Doch dieses Wissen war für den Roman nur begrenzt brauchbar und außerdem völlig veraltet. Sie würde Hilfe benötigen. Julia bat den Verlag, jemanden mit der nötigen Expertise aufzutreiben. Bisher hatte sie immer sorgfältig recherchiert und es wäre geradezu idiotisch, ausgerechnet einen so sehnsüchtig erwarteten Roman wie Millennium zu verpatzen. Während sie auf Rückmeldungen von Seiten des Verlags wartete, machte sie erste Skizzen für ein Handlungsgerüst. Ihre Elsa Force-Romane waren fest im schwedischen Polizeialltag verwurzelt. Für das Millennium-Projekt schwebte ihr eine ausschweifendere Handlung vor. Internationale Intrigen, vielleicht mit Abstechern an Orte, die sie von ihren eigenen Reisen her kannte. Ihr erster Gedanke war Mexiko. Drogenkartelle, die die Politik unterwanderten und missliebige Journalisten ermordeten. Das war doch was für Michael Blomqvist. Dazu die aktuellen Konflikte an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Salander könnte sich in die Datennetze der Kartelle hacken und Drogentransporter sabotieren. Action-Szenen. Motorrad-Verfolgungsjagd durch den Dschungel, Showdown auf einem Schmugglerschiff. Julia arbeitete wie immer. Sie notierte ihre Ideen auf Post-its und klebte sie in ihrem Arbeitszimmer an die Wand. Sobald sie ungefähr 50 beisammen hatte, arrangierte sie die Zettel zu Gruppen und möglichen Szenenfolgen. Das Erzählgerüst wurde zum Leben erweckt und winkte ihr wie eines dieser Wackelgrippe vom Dia de los Muertos zu. Julia grinste zufrieden. Millennium, Motherfucker. Eine Woche später meldete sich der Verlag. Es sei nicht leicht gewesen, jemanden mit echter Hacker-Erfahrung ausfindig zu machen. Schließlich annoncierten Hacker ihre Dienste ja nicht gerade in der Zeitung. Im Gegenteil. Aber über drei Ecken habe man doch jemanden aufgestöbert. Eine wahre Koryphäe auf dem Gebiet, die Sicherheitssysteme von Unternehmen zu knacken, um so deren Schwachstellen offenzulegen. Kim Ribbing. Ribbing? Sagte Julia erstaunt. Wie das Adelsgeschlecht? Wie diese Benimm- und Etikette-Tante von Dagens Nyther? Magdalena Ribbing? Keine Ahnung, antwortete ihre Verlagschefin Luise Granhagen, die immer klang, als wäre sie kurz vorm Ersticken. Und, Kim? Hakte Julia nach. Ist das ein Mann oder eine Frau? Junge oder Mädchen? Ich habe nicht selbst mit der betreffenden Person gesprochen, keuchte Luise Granhagen. Aber als Treffpunkt wurde das Espresso-Haus vorgeschlagen. Morgen um 12. Passt das für dich? Ja, das geht. Aber wie soll ich ihn oder sie erkennen? Die betreffende Person hat geschrieben, dass sie dich erkennt. Ach was. Nachdem sie aufgelegt hatten, setzte Julia sich gleich an den Computer, um Fragen zu notieren, die sie der betreffenden Person stellen wollte. Aber ihr fiel einfach nichts ein. Sie wusste noch nicht einmal, wo sie anfangen sollte. Sie würde Kim Ribbing einfach bitten, ihr die Grundzüge von Hacking zu erläutern und hoffte, dass sich bei Unklarheiten Anschlussfragen ergeben würden. Das war auch schon mein Vorlesepart und ich hoffe, dir hat es gefallen und wir haben ja jetzt hier so ein bisschen unsere Protagonistin, die Julia, kennengelernt und unseren zweiten Protagonist noch nicht so richtig, aber er wurde angeteasert, Kim Ribbing und ich bin total gespannt, was du zu dem Aufeinandertreffen sagen wirst, wenn du das Buch ebenfalls lesen möchtest. Auf jeden Fall kann ich dir schon mal eins sagen, Refugium, die Entdeckung des Büchersommers, ist der Auftakt der Stormland-Trilogie und ist ein skandinavischer Thriller. Dementsprechend, falls du dir Band 1 holen wirst und das Buch liest, du kannst dich auf 2 Folgebände freuen und ich freue mich auch jetzt schon auf Band 2. Vielleicht an der Stelle auch nochmal was zu den Folgebänden. Signum, das ist Band 2, erscheint am 11. Juli 2024 und Elysium, das ist der Band 3 der Stormland-Reihe. Dieser erscheint am 1. Juli 2025. Das sind jetzt die vermerkten Erscheinungstage. Das kann sich aber auch noch ein bisschen ändern. Das ist ja jetzt auch alles noch ein bisschen hin bis 2024 und 2025, aber nur, dass du so eine grobe Richtlinie hast. Kommen wir zu meinem Fazit. Selbstverständlich ohne Spoiler, falls du heute zum ersten Mal hier bei Roxys Podcast dabei sein solltest, keine Angst, ich spoiler hier nichts. Ich möchte dich natürlich dazu anregen, das Buch selbst zu lesen. Dementsprechend werde ich dir hier keine Schlüsselszenen oder Fakten verraten. Was mir generell sofort in den Kopf kommt, wenn ich an das Buch denke, ist, es hat kurze Kapitel. Es hat viele Seiten, aber kurze Kapitel und das mag ich einfach sehr. Man hat einfach viel schneller dieses Erfolgserlebnis. Wow, ich habe ein Kapitel beendet. Und man muss tatsächlich auch sagen, in dem Buch passiert sehr, sehr viel. Wir haben sehr viele Seiten, es passiert sehr, sehr viel, aber Achtung, der Autor hat es einfach in sich und es gibt keine Logikfehler, gar nichts. Es ist alles super schlüssig und so nach und nach fügen sich die Puzzleteile zu einem Großen und Ganzen. Man kommt so langsam hinter die Fassade des Übeltäters oder der Übeltäterin oder von mehreren Personen, die da mit drinne stecken, wer weiß, wer weiß. Unsere Protagonistin, die Julia, ist auch eine ganz, ganz interessante Hauptperson, Protagonistin. Sie hat einen ganz, ganz tollen Charakter und ihre Vorgeschichte ist einfach auch super interessant. Alleine, dass sie selber Kommissarin war und sich dann aber dem Schreiben gewidmet hat und so wie sich das alles so zusammenfügt, das ist so, so gut zusammengewoben und der Autor hat wirklich ein Händchen dafür, die Spannung nach und nach immer wieder zu steigern. Man denkt, man ist auf dem Höhepunkt angekommen und jetzt gleich gibt es im wahrsten Sinne des Wortes einen großen Knall, aber dann setzt er noch eine Schippe drauf und das hat sich wirklich das komplette Buch über durchgezogen. Und das ist wirklich schon eine Meisterleistung. Tatsächlich ist es in dem Buch auch so, dass während des Falls, der ja im Klappentext geschildert wurde, einer der Betroffenen, einer der Opfer, ist ein Jugendfreund von Julia. Und ja, dementsprechend hat sie da auch so eine persönliche Bindung zu dem absolut schrecklichen Vorfall. Und an sich ist es ja auch eine krasse Story. Also in einem Midsommerfest werden auf einmal alle Gäste hingerichtet und ja, lediglich ein Mädchen überlebt, sie verstummt und kann dazu auch nichts sagen oder äußert sich nicht dazu. Also es ist wirklich Thrill pur, Spannung pur und auch nichts für schwache Nerven, muss ich sagen. Also ich habe schon das ein oder andere Mal Herzrasen gehabt und musste das Buch auch mal kurz zur Seite legen, einfach weil ich mit zu viel Emotionen gelesen habe. Vielleicht kennst du das ja. Ich habe mich da so reingesteigert, aber das liebe ich ja beim Lesen. Also ein ganz, ganz großartiger Thriller, hat sogar Highlight-Potenzial für mich. Aber zu meinen Jahreshighlights 2023 kommen wir selbstverständlich wie jedes Jahr erst im Dezember wieder. Und ob Buch 2, welches ich dir heute vorstellen möchte, ebenfalls Highlight-Potenzial hat, das erfährst du nachher. Zuerst bekommst du mal den Klappentext von dem Buch Die Affäre Alaska Sanders von Joel Dicker aus dem Piper Verlag. Und wie bereits am Anfang der Folge gesagt, habe ich mich auf dieses Buch so sehr gefreut. Ich hätte damit ehrlich gesagt auch gar nicht gerechnet. Ich habe ja die Wahrheit über den Fall Harry Kubert so durchgesuchtet, also das Buch sowie die Serie. Es gibt auf RTL Plus und ich glaube sogar auf Amazon Prime, das ist jetzt keine Werbung. Aber RTL Plus gab es die Serie, glaube ich, auf jeden Fall. Da habe ich sie auch geguckt, habe ich durchgesuchtet. Das war so interessant und obwohl ich das Buch vorher gelesen habe, war die Serie einfach auch nochmal richtig spannend für mich. Also super umgesetzt. Hut ab auch dafür. Und dass es jetzt tatsächlich eine Fortsetzung gibt, das ist irgendwie total an mir vorbeigegangen. Bis ich eine Nachricht vom Piper Verlag erhalten habe, die mich gefragt haben, hier du Roxy, dir hat doch der erste Teil gefallen. Willst du das Folgebuch auch lesen? Und da habe ich nur geschrieben, ja. Ich will. Oh mein Gott, ich habe es verpasst, dass dieses Buch erscheint. Und damit es dir nicht auch so geht, vielleicht hast du den ersten Band ja auch gelesen, möchte ich dir das Buch heute vorstellen. Und jetzt bekommst du erstmal den Klappentext von mir, damit du weißt, inwiefern das hier überhaupt mit dem ersten Band zusammenhängt und um was es hier in dem Buch Die Affäre Alaska Sanders überhaupt geht. Viel Spaß! April 1999. Im friedlichen Mount Pleasant an der amerikanischen Küste wird die Leiche der jungen Alaska Sanders geborgen. Die Geständnisse eines Verdächtigen und seines Komplizen genügen, um die Ermittlungen zu einem raschen Erfolg zu führen. Juni 2010. Sergeant Perry Gehelewood, der seinerzeit von der Schuld des Verdächtigen restlos überzeugt war, erhält anonym eine verstörende Nachricht. Was, wenn er damals die falsche Fährte verfolgt hat? Gemeinsam mit seinem Freund, dem Schriftsteller Marcus Goldman, dessen Erfolg die Wahrheit über den Fall Harry Kubert vor der Verfilmung steht, rollt er den Fall neu auf und fördert Details aus Alaskas Vergangenheit zutage, die die damaligen Ereignisse in ein völlig anderes Licht rücken. Das war der Klappentext und hier haben wir jetzt auch schon feststellen können, inwieweit dieser Band jetzt mit Band 1 zusammenhängt. Und zwar ist es hier unser Schriftsteller, unser Marcus Goldman aus Band 1, der ja Harry Kubert, ja, sag ich mal, zur Seite gestanden hat und so ein bisschen bei den Ermittlungen geholfen hat, ganz dezent ausgedrückt. Und das ist einfach so spannend. Also ich bin jetzt schon voller Vorfreude, obwohl ich das Buch ja bereits gelesen habe, aber ich freue mich so sehr, dir dieses Buch hier vorstellen zu dürfen. Das Buch hat insgesamt 592 Leseseiten, ist am 1. Juni diesen Jahres im Piper Verlag erschienen. Die gebundene Ausgabe kostet 26 Euro und das E-Book kostet aktuell 18,99 und ich bekomme immer ganz viele Fragen, wenn ich gebundene Ausgaben oder halt Hardcover vorstelle. Hier Roxy, wann gibt es denn das Taschenbuch dazu? Also eins kannst du dir merken, wenn ein Buch als Hardcover erscheint oder als gebundene Ausgabe, dann dauert es meistens so ein halbes Jahr bis Jahr, bis dann eventuell dann, falls eine geplant ist, eine Taschenbuchausgabe erscheint. Da habe ich vielleicht ein kleines Beispiel. Sebastian Fitzek bringt ja erst seine Bücher in Hardcover-Ausgaben raus seit ein paar Jahren und dann dauert es immer so ein Jahr, bis es die Taschenbuchausgabe gibt. Und daran orientiere ich mich eigentlich auch bei anderen Büchern. Und Joel Dicker bringt seine Hardcover-Ausgaben, seine gebundenen Ausgaben tatsächlich auch als Taschenbuch raus. Aber wann genau, das steht in den Sternen. Aber es wird auch die Affäre Alaska Sanders bestimmt als Taschenbuch geben. Und weil wir hier für Gleichberechtigung sind und ich von dem ersten Buch, das ich dir vorgestellt habe, einen Teil vorgelesen habe, machen wir das selbstverständlich auch bei Die Affäre Alaska Sanders auch. Dementsprechend kannst du dich jetzt noch etwas zurechtrücken, nochmal gemütlich hinlegen oder eben das tun, was du gerade tust. Und ich beginne mit dem Vorlesen der ersten Seiten des Buches Die Affäre Alaska Sanders von Joel Dicker. Viel Spaß! Was 2010 geschah. Die Jahre 2006 bis 2010 habe ich als schwierige Jahre in Erinnerung, trotz der Erfolge und trotz allem Ruhms. Sie waren gewiss die größte Achterbahnfahrt meines Lebens. Ehe ich Ihnen also die Geschichte von Alaska Sanders erzähle, die am 3. April 1999 in Mount Pleasant, New Hampshire, tot aufgefunden wurde und Ihnen erkläre, wie es dazu kam, dass ich im Sommer 2010 bei diesem 11 Jahre alten Mordfall zu den Ermittlungen hinzugezogen wurde, muss ich zunächst ein paar Worte über meine damalige Situation und besonders über den Verlauf meiner jungen Schriftstellerkarriere verlieren. Diese hatte im Jahr 2006 mit einem Roman-Erstling, der sich millionenfach verkaufte, fulminant begonnen. Mit gerade einmal 26 Jahren gehörte ich zum höchst exklusiven Club der reichen und berühmten Autoren und wurde in den Zenit der amerikanischen Literaturszene katapultiert. Doch ich musste musste schon bald feststellen, dass der Ruhm seinen Preis hat. Wer meine Karriere von Anfang an verfolgt hat, weiß, wie sehr der immense Erfolg meines ersten Romans mich aus der Bahn werfen sollte. Erdrückt von meinen eigenen Lorbeeren konnte ich nicht mehr schreiben. Schreibblockade. Inspirationsblockade, Angst vor dem weißen Blatt. Absturz. Dann ereignete sich der Fall Harry Kubert, von dem Sie sicherlich schon gehört haben. Am 12. Juni 2008 wurde die Leiche von Nola Callaghan, die 1975 im Alter von 15 Jahren verschwunden war, im Garten von Harry Kubert, einer legendären Gestalt der amerikanischen Literatur, ausgegraben. Denn Harry Kubert war mein ehemaliger Professor und zu jener Zeit vor allem mein engster Freund. Ich konnte nicht glauben, dass er schuldig war. Und so fuhr ich allein gegen alle kreuz und quer durch New Hampshire, um eigene Nachforschung anzustellen. Doch obwohl es mir schließlich gelang, Harrys Unschuld zu beweisen, sollten die Geheimnisse, die ich über ihn entdeckte, unsere Freundschaft zerstören. Die Ermittlungen fasste ich in einem Buch zusammen. Die Wahrheit über den Fall Harry Kubert, das im Herbst 2009 erschien und dessen Erfolg mich endgültig zu einem Schriftsteller von nationaler Bedeutung machte. Dieses Buch war die Bestätigung, auf die Leser und Kritiker seit meinem ersten Roman gewartet hatten, um mir endlich den Ritterschlag zu erteilen. Ich war kein flüchtiges Wunderkind mehr, keine von der Nacht verschluckte Sternschnuppe, kein bereits verglühtes Lauffeuer. Ich war nun ein von seinesgleichen und von der Öffentlichkeit anerkannter Schriftsteller. Darüber war ich sehr erleichtert. Es war, als hätte ich mich selbst wiedergefunden, nachdem ich 3 Jahre lang durch die Wüste des Erfolgs geirrt war. Und so überkam ich in den letzten Wochen des Jahres 2009 eine große Gelassenheit. Am Abend des 31. Dezember feierte ich inmitten einer fröhlichen Menschenmenge am Times Square den Beginn des neuen Jahres. Seit 2006 hatte ich diese Tradition nicht mehr gepflegt, seit dem Erscheinen meines ersten Buches. Ich fühlte mich gut in jener Nacht, anonym unter Anonymen. Mein Blick kreuzte den einer Frau, die mir auf Anhieb gefiel. Sie trank Champagner. Lächelnd reichte sie mir die Flasche. Wenn ich daran zurückdenke, was in den darauffolgenden Monaten geschah, erinnere ich mich immer wieder auch an diese Szene, die mir die Illusion gab, endlich Frieden gefunden zu haben. Die Ereignisse des Jahres 2010 sollten mich eines Besseren belehren. Der Tag des Mordes. 3. April 1999. Es war 7 Uhr morgens. Sie lief allein entlang der Route 21 durch eine grüne Landschaft. Die Musik aus den Kopfhörern half ihr, das Tempo zu halten. Schnelle, lange Schritte, kontrollierte Atmung. In 2 Wochen würde sie beim Boston-Marathon an den Start gehen. Sie war bereit. Der Tag fühlte sich perfekt an. Die aufgehende Sonne schickte ihre Strahlen über die Wildblumenfelder, hinter denen sich der endlose Wald des White Mountain erstreckte. Kurz darauf kam sie zu Louis Jacobs Tankstelle, die genau 7 Kilometer von ihrem Haus entfernt lag. Ursprünglich hatte sie hier umkehren wollen, doch dann beschloss sie, sich noch etwas mehr zu fordern. Sie lief an der Tankstelle vorbei und weiter bis zur Kreuzung von Gray Beach. Dort bog sie auf die unbefestigte Straße ab, die an den heißen Tagen von Sommerurlaubern überrannt wurde. Sie führte zu einem Parkplatz, von dem ein Wanderweg abzweigte, über den man durch den White Mountain Forest zum Gray Beach, einem breiten Kiesstrand am Scoddamsee, gelangte. Auf dem Parkplatz bemerkte sie ein blaues Cabrio mit dem Kennzeichen von Massachusetts, schenkte ihm aber keine weitere Beachtung. Sie bog in den Weg ein und lief Richtung Strand. Sie hatte gerade den Waldrand erreicht, als sie am Ufer einen dunklen Schatten wahrnahm, der sie abrupt innehalten ließ. Erst nach ein paar Sekunden begriff sie, was dort geschah. Sie war vor Schreck wie gelähmt. Er hatte sie nicht gesehen. Jetzt bloß kein Geräusch machen, ihn nicht auf sich aufmerksam machen. Sonst würde er zweifellos auch sie angreifen. Sie versteckte sich hinter einem Stamm. Das Adrenalin gab ihr die Kraft, möglichst geräuschlos den Weg zurückzuschleichen, und als sie sich außer Gefahr wähnte, nahm sie die Beine in die Hand und rannte. Sie rannte, wie sie noch nie zuvor gerannt war. Sie war absichtlich ohne Handy aufgebrochen. Jetzt bereute sie es. Sie gelangte zur Route 21 und hoffte, es würde ein Auto vorbeifahren. Aber nichts. Als wäre sie allein auf der Welt. Also sprintete sie zur Tankstelle von Louis Jacob. Dort würde sie Hilfe bekommen. Doch als sie endlich ankam, völlig außer Atem, war der Laden geschlossen. Schließlich bemerkte sie drin den Tankstellenbesitzer und hämmerte so lange gegen die Tür, bis er ihr öffnete. Sie stürzte hinein und schrie: »Rufen Sie die Polizei! Rufen Sie die Polizei!« Und wie es danach weitergeht, das erfährst du natürlich, wenn du das Buch selbst liest. Eine unglaublich spannende Stelle, ein unglaublich spannender Einstieg. Und ich liebe es einfach sehr, wie der Autor darauf geachtet hat, dafür zu sorgen, dass man das Buch auch eigenständig lesen kann. Also es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass man die Wahrheit über den Fall Harry Kubert vorher gelesen hat. Man wird da wirklich gut an die Hand genommen und man kann das Buch auch eigenständig lesen. Aber ich würde trotzdem erst die Wahrheit über den Fall Harry Kubert lesen. Einfach weil es so toll war. Das muss ich jetzt hier mal so ehrlich platzieren. Ja, was soll ich noch großartig zu dem Buch sagen? Ich denke mal, einigen wird der Autorenname schon bekannt sein. Joël Dicker ist ein unglaublich talentierter und bekannter Autor und packt es immer wieder, eine ganz, ganz besondere Atmosphäre zu schaffen. Gerade mit seinen, ich sag mal, Spannungsromanen ist er da echt weit vorne mit dabei und ich liebe es einfach. Und er hat da wirklich ein Händchen dafür, den Spannungsbogen aufrecht zu erhalten und ganz, ganz besondere Fälle zu schaffen. Also man meint vielleicht anfangs so, okay, es ist wieder so ein Standardfall. Nein, Joël Dicker macht da was ganz, ganz Besonderes draus und macht das so verzwickt, dass man einfach für sich überlegen muss, so, boah, wie kann man da nur drauf kommen? Wie kann man so eine Abzweigung gehen von dem Handlungsstrang her, dass sich das am Ende so zusammenfügt? Joël Dicker ist wirklich Meisterklasse. Das muss ich wirklich hier an der Stelle sagen. Und das Buch hier, Die Affäre Alaska Sanders, ist auch wieder so ein Buch. Ich kann wirklich nur Positives sagen. Und ich muss hier, und das habe ich ja vorhin so ein bisschen angeteasert, dass ich das später sagen werde, die Affäre Alaska Sanders ist tatsächlich, und das lege ich hier und heute in der Folge schon fest, ein Jahreshighlight für mich. Ja, es ist tatsächlich ein Jahreshighlight für mich. Ich hoffe, er bringt irgendwie nochmal ein Buch raus mit unserem Schriftsteller Marcus Goldman. Also es ist unglaublich spannend und ich werde dieses Buch auch sicherlich nochmal lesen. Ich habe ja auch die Wahrheit über den Fall Harry Kubert, habe ich auch zweimal gelesen und das sind ja richtig dicke Bücher. Also ich meine, wir haben ja selbst hier bei dem Buch insgesamt, wie viel waren es jetzt nochmal? Fast 600 Seiten. Und man merkt es nicht. Man denkt sich am Ende noch so, wieso sind es nicht noch 300 Seiten mehr? Ich möchte nicht, dass es endet. Und am Ende, wenn man es beendet hat, sitzt man einfach nur da und denkt sich, wie? Bitte nicht. Bitte nicht. Wieso so ein Ende? Das ist so krass. Es ist wirklich so krass. Ich sitze hier gerade und gestikuliere wie wild und bin einfach wieder voll im Thema drinne. Also eine ganz, ganz große Leseempfehlung für dieses Buch. Wenn du Fragen zu dem Buch hast, schreib mir ganz gerne. Ich kann dir auch, falls du dir die Wahrheit über den Fall Harry Kubert sparen möchtest, in Anführungszeichen, auch dazu gerne noch ein bisschen was sagen. Schreib mir gerne auf Instagram. Du kannst aber auch sehr, sehr gerne beim Piper Verlag nachfragen. Die freuen sich auch über deine Nachricht. Und ich bin einfach nur restlos begeistert und habe auch gerade ein großes Strahlen im Gesicht. Ich glaube, das hört man, oder? Ja, und mit so viel positiven Good Vibes beenden wir auch die heutige Folge. Ich hoffe, dir haben meine zwei Buchempfehlungen gefallen oder wenigstens eine davon. Nächste Woche geht es selbstverständlich wieder weiter und da habe ich ein richtig cooles Gespräch. Oh mein Gott, ich durfte mit einem Rechtsanwalt sprechen, passend zu einem Buch, welches ich zugeschickt bekommen habe. Und das war so cool, einem Rechtsanwalt einfach mal alle Fragen zu stellen und ja, mal so ein bisschen Hintergrundwissen zu erfahren. Und vielleicht machen wir da auch so eine kleine Serie draus, weil ich persönlich finde es so cool. Und in der Folge wird es wahrscheinlich über Mietrecht gehen. Vielleicht so in die Richtung. Ich will so Themen mit aufgreifen, mit denen halt jeder was anfangen kann und wo halt jeder sagen kann, boah, Roxy, voll cool, jetzt habe ich da echt mal ein Grundwissen und weiß, was meine Rechte sind und was nicht. Und ich habe mir einfach gedacht, ich probiere das mal aus. Und das ist so spannend gewesen. Das Gespräch war so, so cool und ich habe so coole Antworten bekommen. Das ist wie so eine Rechtsberatung, nur bei Roxys Podcast. Ja, und ich habe halt meine Fragen gestellt. Wahrscheinlich wirst du auch deine Fragen stellen können. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie die Folge nächste Woche ankommt. Und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche dann mit dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Abend, Nachmittag oder eine wunderschöne Nacht. Ich weiß ja nicht, wann du meine Folgen anhörst. Das weiß ich ja nicht. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn du wieder mit dabei bist. Fühl dich gedrückt. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
Das war's mit der heutigen Folge Roxys Podcast. Schön, dass du heute dabei warst. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin kannst du dir gerne auch die letzten Folgen anhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Roxys Podcast.